Doppelspieltag in der DKB-Handball-Bundesliga. Wir haben jede Menge zu besprechen. Willkommen zu Kreisab, der führenden Handballsendung im Internet, Episode 38. Wir bewegen uns also mit 7 Meilenstiefeln auf die 50. Sendung zu. Und dabei darf Christian Stein von Handball World nicht fehlen. Hallo nach Köln.
Ich grüße dich, Sascha.
Und da am vergangenen Freitag das Derby zwischen Blasheim Ost und Bückeburg West auf dem Programm stand, haben wir auch Christian Bendig vom Minner Tageblatt dabei. Ich grüße dich.
Ja, schönen guten Tag aus der Stadt des Derby-Siegers.
Ja, aus der Stadt des Derby-Siegers. Ja, da hören wir es schon. Das ewige Duell Ostwestfalens, der TuS in Lübecke empfing GWD Minden. Das ist eines unserer Themen heute und dann sprechen wir über den ersten Doppelspieltag in der Bundesliga-Geschichte. Es gab ganz aktuell auch einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft und wir blicken nach Frankreich, denn Vid Kautschinić von Montpellier HSP ist unser Interviewgast später in der Sendung. Wir haben also jede Menge vor und starten daher direkt durch und beginnen mit dem ersten Teil des Doppelspieltags. Ich persönlich war am Freitag in Berlin beim Spiel der Füchse gegen den Bergischen AC. Das war ja gleichzeitig auch die erste Live-Übertragung von Kreisab und deswegen konnte ich nur am Rande so verfolgen, was bei den anderen Spielen so los war. Es sah zunächst ja für GWD gar nicht gut aus. Was lief denn zu Beginn bzw. in der ersten Halbzeit schief? Nur 9 erzielte Tore, das war angriffstechnisch sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, muss man schon so sagen.
Ja, ganz klar. Also die Leistung zu Beginn war, das haben auch die Spieler nach dem Spiel gesagt, glich doch fast schon einem Desaster. Also keine Bewegung, technische Fehler, Fehlwürfe, ja, die ganze Palette an Unzulänglichkeiten wurde da auch zu Beginn auch erstmal aufgeboten. Also das war schon nicht schön und man konnte merken, dass die Jungs doch nach der Wetzlar-Niederlage ein bisschen unter Druck standen, gerade in diesem so brisanten Derby.
Wie hat GWD denn aus der Situation dann herausgefunden?
Ja, die haben, das ging so ab der 20. Minute los, dass Lübbecke dann auch nicht mehr so sicher getroffen hatte. Die Abwehr hat sich stabilisiert. Perkovac hat ein bisschen reagiert. Zuerst hat Florian Freitag, der vorne auf der Mitte gespielt hat, gegen Schöngard verteidigt. Und dann hat er reagiert mit einem Spezialistenwechsel, Torbrügge dann auf die Halbposition in der Deckung gestellt und Freitag dann weiter im Angriff gebracht. Und dadurch hat die Verteidigung ein großes Plus an Stabilität bekommen und der Mittelblock mit Kosdina und Oneto fing dann auch langsam an, doch sehr körperlich auch sehr robust zu spielen und so mit zunehmender Zeit der Lübecke auch den Schneidern abzukaufen.
Warst du überrascht von diesem Leistungsumschwung nach der Pause bzw. nach dieser Umstellung oder hattest du, als die Nettelstädter dann mit 10-5 vorne lagen, das Gefühl, dass das heute richtig böse enden könnte?
Da hatte ich sehr, sehr schlimme Befürchtungen, denn es sah wirklich nicht gut aus und auch zur Pause war ich noch nicht restlos überzeugt, denn dafür hatte einfach der TuS einfach noch zu viele ganz gute Wurfgelegenheiten. Und ja, ich hatte gedacht, das war eine kurze Schwächephase von Lübeck und das wird gleich wieder losgehen. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es dann in der zweiten Halbzeit grundlegend besser wird. Aber so richtig dran geglaubt habe ich nicht. Jetzt ja, kann man natürlich nicht damit rechnen, dass Rambo wie Phönix aus der Asche aus der Kabine kommt.
Kurze Frage nach Köln an der Stelle. Das Ergebnis war so eher nicht zu erwarten nach den Resultaten des ersten Spieltags. Würdest du mir dazu stimmen? Denn da hatte GWD ja zu Hause relativ deutlich mit 6 Toren gegen Wetzlar verloren und der TuS mit 5 Toren in Erlangen gewonnen.
Ja gut, die Frage ist natürlich immer, wie sind die Mannschaften oder die Gegner immer einzuschätzen? Wetzlar hat wenig später dann noch mit dem Sieg gegen Lemgo nachgelegt. Erlangen ist bis jetzt nur Punktelieferant, was man auch im Vorfeld erwarten konnte. Aber ganz klar, ich hätte vom TuS in Lübbecke mehr erwartet. Das gerade vor heimischer Kulisse muss man doch schon sagen, insgesamt auch als Favorit in dieses Derby gegangen. Minden dazu noch mit den Verletzungen auf der zentralen Aufbauposition. Von daher, da hätte ich mehr auf den TuS gesetzt.
Wie war denn dann diesbezüglich auch die Stimmung in der Halle? Gerade bei den GWD-Fans kann ich mir vorstellen, dass das gefühlstechnisch schon eine richtige Achterbahnfahrt gewesen ist.
Ja, vor dem Spiel war die natürlich trotz des Wettlarspiels sehr von Vorfreude und von Euphorie geprägt. Dann kam diese schwache Anfangsphase, dann ging das natürlich merklich runter. In der Kreissporthalle war dann halt nur noch ja, Lübbecke zu hören. Und es wurde dann zwischen der 20. und 30. Minute wurde es ein bisschen lauter, weil Fortmann sich ja dann auch steigerte. Und dann spätestens nach dem Ausgleich von Oneto und ich glaube der ersten Führung von Kunkel haben die 500 GWD-Fans da doch schon ziemlich lautstark dagegen gehalten. Und Lübbecke wurde doch zunehmend, also Lübecker Publikum wurde doch zunehmend ruhiger. Und auch ein bisschen unzufriedener.
Ja, war das Spiel eigentlich ausverkauft, wie man das vermuten könnte?
Ja, das war ausverkauft und es war auch relativ schwierig, noch an Karten zu kommen. Selbst an Akkreditierung war es relativ schwierig, noch ranzukommen.
Ich hätte mich ja übrigens gefreut, wenn die Partie im Fernsehen zu sehen gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie auch immer, ist denn nach der Pleite in Balingen jetzt die Euphorie direkt wieder verflogen?
Also ich denke, dass der Spielplan ist dadurch ein bisschen ungünstig mit GWD meint, dass wir am zweiten Spieltag halt hier das große Derby hatten, dazu den Sieg und direkt im Anschluss drei Auswärtsspiele. Das heißt, die Mannschaft ist jetzt einige Wochen oder einige Tage, hat die kein Heimspiel. Und da verliert sich natürlich so eine Derby-Euphorie auch relativ zügig. Also ich glaube nicht, dass die sich bis zum nächsten Heimspiel gegen, ich denke, das ist Friesenheim, dass die sich darüber rettet. Ich glaube, das ist dann, wird dann wieder der ganz normale Trott sein.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass es da mehrere Auswärtsspiele hintereinander gibt. Es gab jetzt auch zum ersten Mal diesen Doppelspieltag in der Bundesliga. Ja. Inwiefern wird da auch diese Belastung mit dem Doppelspieltag eine Rolle gespielt haben? Balingen hatte nämlich noch 5 Tage Pause. Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, das haben wohl alle Mannschaften deutlich gemerkt. Also auch Wetzlar und Göppingen haben nach dem Spiel gesagt, wir haben deutlich gemerkt, dass die Belastung vom Spieltag zuvor noch in den Knochen steckte. Hinzu kommt natürlich auch die Frage, wie man sich auf so ein Spiel dann vorbereitet, auf dieses zweite. Wir waren beide bei der Pressekonferenz vom Bergischen HC, wo dann Sebastian Hinze gesagt hat, wir bereiten uns praktisch bis Freitag nur auf die Füchse Berlin vor und der SC Magdeburg wird dann mal eben nebenbei am Samstag abgehandelt. Genauso war auch das Statement, was Kai Wandschneider und Magnus Andersson nach dem Spiel in Göppingen formuliert haben. Und dann muss man natürlich schon sagen, wenn das jetzt bei München genauso vonstatten gegangen ist und man sich erst am Samstag mit Balingen beschäftigt hat, auch natürlich aufgrund der Brisanz des Derbys und Balingen einfach jetzt 5 Tage Vorsprung in der Vorbereitung hatte, dann ist das natürlich ein ganz anderer Faktor.
Sind wir uns da einig, dass die Geschichte mit dem Doppelspieltag nochmal überdacht werden muss?
Die HBL stand nun mal einfach vor der Problematik, noch eine 19. Mannschaft irgendwo einzubauen. Und die Europapokalteilnehmer, die müssen ja auch irgendwie in einigermaßen anständigen Rhythmus spielen. Und ich denke, es betrifft fast jede Mannschaft oder es betrifft jede Mannschaft im selben Rahmen. Und also das Wehklagen dann immer wieder kommen wird. Aber ich denke, über den Saisonverlauf wird sich das ligaweit auch ausgleichen. Sicherlich ist es unsinnig und auch nicht schön, aber ich sehe dort auch keine andere Alternative, wie man das hätte anders gestalten können.
Da muss ich ein bisschen korrigieren. Der Doppelspieltag war jetzt nicht abhängig davon, ob Balingen zu integrieren gewesen wäre, sondern der Doppelspieltag war einfach deswegen nötig oder der wurde deswegen eingeführt, weil man halt der Nationalmannschaft mehr Termine freischaufeln wollte. Von daher, da ist halt dann auch die Frage, inwiefern dieser Doppelspieltag letztendlich zu halten ist. Die Konsequenzen, entweder müsste man früher mit der Saison beginnen oder später aufhören. Später aufhören geht schlecht. Oder man müsste die Pause zwischendrin mal verkürzen oder es anders takten. Aber ja, Freitag und Sonntag funktioniert, glaube ich, wirklich nur, wenn dann auch alle Mannschaften entsprechende Partien zu absolvieren haben und alle im gleichen Wettbewerb sind und dass das mit einer Liga mit 19 Vereinen nicht geht, ist klar. Aber ja, ansonsten geht es wirklich nur, wenn dann in allen Hallen freitags und Sonntag dann gespielt wird. Und ansonsten ist es, glaube ich, kein zukunftsträchtiges Modell.
Ich möchte dazu mal den Geschäftsführer des Bergischen HC, Jörg Förste, zitieren, der in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Magdeburg am Sonntag sagte, der Versuch des Doppelspieltags ist völlig gescheitert, die Spieler werden überbeansprucht, hier wird aktiv in den Wettbewerb eingegriffen. Welche Lösungsansätze es dafür eventuell gibt, das besprechen wir gleich. Christian Stein von Handball World und Christian Bendig vom Mindener Tageblatt sind heute meine Gäste bei Kreisab und wir haben eben darüber gesprochen, wie viel Sinn und Unsinn der Doppelspieltag in der Handball-Bundesliga gemacht hat. Ich hatte das Zitat in den Raum geworfen von Jörg Förste, dem Geschäftsführer des Bergischen HC, der gesagt hat, dass es sich hier im Prinzip um eine Art von Wettbewerbsverzerrung handelt. Dazu sei gesagt, dass 6 Mannschaften nur einmal innerhalb von 3 Tagen gespielt haben und beispielsweise Minden 2-mal auswärts ran musste. Wie könnte man das denn optimieren? Wäre es nicht wenigstens sinnvoll zu sagen, okay, wie im Falle des BHC, der in Berlin gespielt hat, man spielt dann halt in Magdeburg, denn die sind ironischerweise dann wieder in Richtung Heimat gefahren, um dann 2 Tage später eben gegen Magdeburg zu spielen. Das hätte man doch geschickter lösen können, Christian.
Das hätte man geschickter lösen können. Der Bergische AC hat auch einen Antrag entsprechend gestellt, dass man das Heimrecht mit dem SCM tauscht. Der SCM war dagegen gewesen. Ist natürlich auch die Frage, ob dann am Sonntag die Halle in Magdeburg zur Verfügung gestanden hätte. Das wissen wir jetzt nicht so aus dem Stegreif. Aber natürlich kann man dies in der Art und Weise dann immer berücksichtigen. In der zweiten Bundesliga der Frauen gab es letzte Saison auch so einige Vereine, die dann an den Rändern der Republik gewohnt heimisch sind. Die haben sich dann auch auf so einen Doppelspieltage immer geeinigt und haben da halt entsprechend die Fahrten dann nach Harrislee oder Bad Schwartau entsprechend sich gelegt, dass sie dann nicht vom Bodensee zweimal da hoch müssen. Genauso könnte man das in der HBL machen. Wie gesagt, für die Fairness des Wettbewerbes ist es eigentlich aber auch entscheidend, dass dann wirklich alle diese gleiche Belastung haben. Und das geht dann halt einfach nicht, wenn dann sechs Mannschaften dabei sind, die sich deutlich länger vorbereiten können. Und wenn ich so eine Mannschaft habe wie Balingen und Minden, die schon im Vorfeld irgendwo auf Augenhöhe einzusortieren sind, dann ist das natürlich ein klarer Wettbewerbsvorteil, den Balingen da an diesem Spieltag hat.
Man muss ja auch dazu sagen, dass Christian hat es jetzt gerade schon angesprochen, eben diese Geschichte mit der Mannschaften befinden sich auf Augenhöhe da eine große Problematik ist. Man hätte ja jetzt auch sagen können, okay, man löst das mit dem Doppelspieltag geschickter und spielt einfach an dem Mittwoch schon. Das wäre ja auch durchaus möglich gewesen. Also, wenn man dann auch die richtigen Hallen aussucht, ich denke mal, so eine Lipperlandhalle zum Beispiel oder eine Klingenhalle in Solingen, die kann man problemloser bekommen, als das vielleicht mit einer SAP-Arena der Fall ist.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Man hätte sicherlich auch eine Kamperhalle einfacher bekommen können. Dann hätte man einen sehr entspannten Doppelspieltag gehabt mit einem zweiten Heimspiel direkt hinter dem Wetzlar-Spiel hinterher, am Mittwoch in Minden und danach dann in Lübbecke. Dann wäre man dieser Problematik sicherlich aus dem Weg gegangen. So musste jetzt GWD am Samstag 11 Stunden nach Balingen runterfahren. Die standen blöderweise dann noch im Stau, kamen erst um 9:30 an. Das sind Gründe, keine Ausreden. Aber gerade bei diesen Duellen, wie Christian Stein es angesprochen hat, von Mannschaften, die unten stehen oder um Europapokal spielen oder um die Meisterschaft und hier ungefähr auf Augenhöhe einzuschätzen sind, da sollte man dann schon darauf achten, dass es keine Wettbewerbsverzerrung gibt.
Was das betrifft, besteht anscheinend noch ordentlich Diskussionsbedarf. Das werden wir also in den kommenden Wochen nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Wir machen jetzt weiter mit anderen Themen, zum Beispiel mit dem Rücktritt von Holger Glandorf aus der Nationalmannschaft. Ist schon ein herber Verlust, wenn man sieht, dass er in den letzten Monaten wieder richtig gut in Form war, oder?
Ja, mit Sicherheit. Also, ich habe gestern das Spiel Flensburg gegen Melsungen gesehen und wenn man sieht, wie Holger Glandorf da in den ersten 20 Minuten praktisch 6 Buden macht und von der Melsunger Abwehr überhaupt nicht zu kontrollieren ist, dann weiß man letztendlich, was er leisten kann. Er hat dann die restlichen 40 Minuten praktisch nicht mehr gespielt, konnte sich da angesichts des Spielstands auch ein bisschen schonen, aber herber Verlust für die Nationalmannschaft in dieser Form.
Nachvollziehbar?
Zuallererst finde ich das natürlich wirklich sehr, sehr schade, dass Holger Glandorf nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt. Nachvollziehbar, ja, in gewisser Weise schon. Also ich meine, der spielt mit der SG Flensburg-Handewitt um die Meisterschaft, wird im Pokal sehr weit kommen und dann halt auch noch in der Champions League plus Nationalmannschaft, das ist einfach eine absolute Knochenmühle. Und in gewisser Weise kann man die Spieler dann schon auch verstehen, dass sie dann vielleicht die Prioritäten eher bei ihrem Club sehen als bei der Nationalmannschaft und dass sie dort eben gesund sind, dort ihre Leistungen bringen, weil von denen werden sie ja nun mal auch bezahlt.
Genau, das stimmt natürlich. Und man muss auch dazu sagen, er war Weltmeister 2007 mit der Nationalmannschaft. Und wenn man den aktuellen Status der Nationalmannschaft betrachtet, ist es relativ unwahrscheinlich, dass er da jetzt in naher Zukunft auch nochmal einen größeren Titel gewinnen wird. Denn eigentlich kann er nur noch Olympiasieger werden, vielleicht noch Europameister, was das Ganze toppen könnte. Hat die Champions League schon gewonnen, hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen, den EHF Cup. Also, ich kann es verstehen, wenn er sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf meinen Club und gucke, dass ich da erfolgreich bin. Und in Flensburg haben sie ja auch noch einiges vor. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es denn mit der Tabelle in der Handball-Bundesliga so aussieht. Also die Rhein-Neckar-Löwen machen im Moment da weiter, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. 6:0 Punkte plus 28 Tore bereits. Macht den Anschein, als würden die diesmal gucken, dass sie die Spiele so hoch gewinnen, wie es irgendwie geht, ne?
Ja, die Rhein-Neckar-Löwen werden natürlich die notwendige Konsequenz aus der letzten Saison gezogen haben und nicht irgendwie mal 5 Minuten vor Spielende vom Gas gehen. Das hat man letzte Saison gesehen, dass das durchaus sinnvoll wäre. Und von daher werden sie natürlich da, gerade in solchen Spielen, wo sich das anbietet, wie jetzt gegen Erlangen, natürlich Vollgas geben.
In Minden ist man wahrscheinlich jetzt aber erstmal froh, dass man zumindest schon mal ein Spiel gewonnen hat. Sehe ich das richtig?
Ja, letztes Jahr hat es ja immerhin bis zum 13. Spieltag gedauert, bis wir das erste Spiel gewonnen haben. Und von daher am zweiten Spieltag das erste Spiel dann schon zu gewinnen. Außerdem dann noch direkt den Auswärtssieg. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen. DWD Minden dürfte ja fast annähernd 4,5 Jahre oder fast 5 Jahre auf den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga warten, der dann damals beim BRC geholt worden ist. Und dazu dann eben noch der Derby-Sieg nach 3 Derby-Pleiten in Folge. Von daher hat man auch den Spielern angemerkt, dass er doch eine sehr große Last auch von denen abgefallen ist. Also ich glaube, das war nicht nur der Derby-Sieg, sondern die standen auch schon ein bisschen unter Druck.
Gab es ein Resultat an den ersten Spieltagen, was dich richtig vom Hocker gehauen hat? Jetzt vielleicht mal abgesehen von dem Lemgoer Sieg gegen Kiel?
Was mich jetzt doch stark überrascht hat, ist bis hierhin der wenig souveräne Auftritt vom THW Kiel. Also bis auf das eine Spiel gegen Flensburg, da haben sie aber auch sehr lange gebraucht, um reinzukommen. Und wer mich im Moment wirklich überrascht, ist der VfL Gummersbach, dass die zum Beispiel dann auch in aktueller Melsung dort 2 Punkte holen. Das spricht dafür, dass die Mannschaft sehr anständig zusammengestellt ist und dass die, glaube ich, relativ wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Und der Sieg vom TBV Lemgo gegen THW Kiel, klar, ist natürlich eine ganz, ganz große Überraschung.
Ist man in Köln auch überrascht, dass der VfL Gummersbach da jetzt mit 5:1 Punkten steht?
Naja, also man muss natürlich auch sehen, überrascht mit Sicherheit, wenn man sagt, die Auswärtspunkte aus Melsungen, die konnte man, denke ich, nicht so einplanen. Der HSV Hamburg ist nun mal vollkommen neu formiert gewesen. Da habe ich schon mit gerechnet, dass der VfL da durchaus gut mithalten kann und jetzt dann auch am Wochenende entsprechend vor heimischer Kulisse. Das konnte man auch noch erwarten. Also von daher 3:3 oder 4:2 Punkte hätte ich dem VfL durchaus zugetraut.
Friesenheim war da übrigens der Gegner, das sollte man da nicht unerwähnt lassen. Und die stehen halt mit 0:6 Punkten auf dem 17. Platz, 18. Bietigheim 0:6 Punkte, 19. Erlangen 0:6 Punkte. Also es kommt so ein wenig, wie wir es eigentlich vorhergesagt haben, für die 3 Aufsteiger wird es wahnsinnig schwer, in der Handball-Bundesliga mitzuhalten. Ein Thema hat übrigens am Wochenende die Medienwelt ein bisschen beschäftigt, was den Handball angeht. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, denn das hattest du ja mit ins Leben gerufen.
Ja, wir haben am Freitag den Hashtag WeAreHandball ins Leben gerufen. Initiiert wurde das unter anderem von uns, von Handball Worldcom, aber auch von den großen internationalen Newsportalen aus Dänemark, Frankreich und dem Balkan, die sich da im Vorfeld entsprechend zusammengeschlossen hatten und ja, wo jetzt mächtig Bewegung auf Twitter unter diesem Hashtag zu sehen ist und ja, ganz tolle Aktion letztendlich, weil Verbände wie die ERF, Vereine, Spieler wie Dragan Gajic von Montpellier oder Andrea Lekic einfach mitmachen und schon unter diesem Hashtag ihre Tweets verfassen und ja, von daher sind wir da schon locker im 4-, wenn nicht sogar schon bald 5-stelligen Bereich der Tweets, die es zu diesem Hashtag gibt.
Das ist eine Menge und der nächste große Wettbewerb, beziehungsweise die nächste große Veranstaltung, besser gesagt, die ordentlich in einem sozialen Medium, Twitter und natürlich auch bei Facebook für Furore sorgt oder sorgen wird, ist der Tag des Handballs. Wer von euch ist da mit dabei?
Also ich werde vor Ort sein, reise schon einen Tag früher an, weil wir haben dann das 3. Camper Praxisforum, wo wir ja auch dann diesen Rahmen entsprechend nutzen, um für Vereinsmanager auch mal so ein interessantes Event zu bieten.
Christian, dich hat der Tag des Handballs nicht gelockt?
In gewisser Weise hat das natürlich schon einen Reiz dort, wenn dort wirklich ein Zuschauerweltrekord aufgestellt wird. Aber es ist nun mal so, wir sind hier in Minden im Mühlenkreis. Wir haben, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, unheimlich viele Mannschaften, auch im höheren Amateurbereich. Und das muss alles abgearbeitet werden. Und von daher ist einfach die Zeit nicht vorhanden, dorthin zu fahren. Und ansonsten, klar, hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich ins Auto gesetzt und wäre nach Frankfurt runtergefahren.
Für alle, die übrigens jetzt noch nicht Tickets für das Spiel erworben haben, Restkarten gibt es noch. Vielleicht können ja dann auch die 50.000 geknackt werden. Das ist ja das Ziel der Verantwortlichen. Ich bin jedenfalls optimistisch, dass man in der Hinsicht noch was erreichen kann. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden. Wir sind nämlich am Ende unserer Expertenrunde angekommen und kann allen nur wärmstens empfehlen, dran zu bleiben, denn gleich ist Witkau Titschnig unser Gast. Kreisab hat neuerdings ja auch einige Fans im Ausland und deswegen haben wir heute einen internationalen Gast und führen, obwohl er sehr gut Deutsch spricht, das Gespräch mit ihm auf Englisch. Kreisab recently got some new fans outside of Germany, so I would like to make sure you're able to understand what we are talking about, at least from time to time. We will do interviews in English. Our guest is very international and I would like to welcome Witkau Titschnig from Montpellier HB to the show. Hello, Wit.
Hello, how are you doing?
I'm fine. How are you?
I'm great, I'm great. It's a sunny day here in Montpellier. We have 31 degrees, so yes,
okay.
We have fun.
Okay, yeah. Here in Germany, we have a lot of clouds, 15 degrees, so it's the usual summer here. But, well, how's the preparation going for the new season?
Yes, we just finished with the last tournament in Strasbourg when we lost against Paris and the last match. It went good. We won a great team from Poland against Kielce, so we were satisfied with our performance. So, yeah, we're slowly coming back to our form, and we hope that will continue so.
You played as a playmaker in the backcourt at the Euro Tournoi in Strasbourg. Is it going to be your new position, and how much did you enjoy it?
Yeah, this year I started to play in the middle, and I'm also changing Yuri Tulenev on the right back. So I think that this year I want to play a little bit more on those two positions, and I'm happy. I'm happy to do so to help the team, and I'm really happy that I can try some new tricks as the middle player.
So it's not just a tactical option for some minutes in the game, but it's a new position for you?
Yeah, this is completely new position for me. It's a little bit more difficult and complex, so I still need some time to get the right feeling how to play on the middle position. But from each game to game, I'm starting to get better, and the feeling is getting good. And I just hope that the trainer will be satisfied.
All right, that's very interesting. Maybe the new Talant Dushibayev or Lubomir Franjes is in the making. Are you already working on the famous shooting style of the two guys?
No, I don't think that I can be so good as they were. So I will just do my best, but my main position are still the right back and the right wing. So I'll stay there. I hope I'll stay on these two positions. And the third position as a middle player is just to help the team from time to time.
Okay. Well, I remember when you joined THW Kiel some years ago, you were mostly playing only as a right wing.
I played just the right wing.
Yeah. And how come you seem to be more of a backcourt player now? Was it in your own interest? Did you talk to the coach and said, oh, maybe I would like to play more as a right back?
As I played in Gorenje before I went to Kiel, I played both positions, the right back and the right wing. Yeah. So when I went to Kiel, I just played the wing because the competition on the right back was quite huge, and I think that it went quite well as the right wing also. So later on, when I came to Montpellier had so many injuries with right backs, so Patrice Caneille gave me opportunity to play on the right back position. So I satisfied him, and the team has started to win the games, and yes. I was happy to play this position.
Well, we already mentioned your time in Kiel, and you said there was a huge competition in the team there. Is there something you miss from your time in Germany?
Yes, of course. Sometimes I'm remembering the times when I was in Kiel, when we played with Kim Andersson, Stefan Löfgren, and others together, and Nicola. But this opportunity to went to Montpellier was a big opportunity with a different style of playing the handball, and of course of a different style of living after the handball. So I accepted, and we had so much fun here with my family in Montpellier, and we have a good team, and yes, I'm enjoying life here now.
That sounds very good. What about the atmosphere in the arenas? How is it in France compared to Germany?
If we're comparing it, the atmosphere in the arenas are different because the arenas here in France are smaller, except here in Montpellier or in Bercy when we're playing in Paris. So it's a little bit different, but still each time when we play with Montpellier against another team, the halls are full and it's quite good. So I hope it's going to develop a little bit more. French teams are spending a lot of money to create better teams, and a lot of players from abroad are coming to play in France. So I hope it will develop the handball and the teams.
You've been in France for 5 years now, but in the last couple of years, from time to time, you also had some minor injury problems. How do you feel physically? Do you feel totally fit now?
It's a sixth year this year. So, yes, I had one big injury when it happens. It was before 2 years. I injured the second time my left knee. So I was away for like 8 months, but I'm really well now. I come back. I'm playing. I'm satisfied with my game. Okay. I still have to do a lot of exercises for my knee and the leg, but I don't have any problems when I'm playing. So I'm fit and I'm waiting the new season starts.
How much of a help is it for you that you play only 26 games in the league because the league is smaller?
Yeah, it's a little bit easier than Germany. So we have a little bit more free time than when I was playing in Kiel. So it's quite well because I can enjoy the sun in Montpellier.
Yeah, there seems to be a lot of sun. I'm quite jealous, to be honest. But, well, what about the national team? Will you continue to play for Slovenia in the next years? Or have you thought about retiring and only play for your club to get even more rest and enjoy more sun in Montpellier?
No, I'm playing for national team. And the plan is to play until 2016. And we all hope that we will be able to qualify for Olympic Games. So that's the motivation that I have now. And for later on, I didn't ask me this question yet. But I think that until 16 is for sure that I will play. And later on, I will see how it goes with family and my injuries. So first is these 2 years. And later on, I will see how it goes.
All right, great to hear for your Slovenian fans. I think next we should talk a little bit more about handball in France, but for now we'll have a short break just to be right back with Witkau Tichnik. Witkau Tichnik from Montpellier HB is still our guest. And Vit, before we continue to talk about handball in France and the French League, I wanted to ask you a little bit about your personal life. You posted on Facebook that you got your AP degree and now you're looking forward to do your bachelor. What are you studying exactly?
I'm studying in Denmark, and I'm studying sport management and marketing. So I'm quite satisfied that I managed to finish my final thesis, and I got my AP degree. So now I can continue my hard work for school, and I hope that in the next 2 years, 2.5 years, I'll finish this school.
Okay, do you have a special goal or job in mind for the time after your career? Would you like to stay in the handball business?
I don't know yet. I have so many things in my head, so I just hope that this will help me get a better job after my career. So, yeah, I'm doing it for myself, for my head, and of course I'm really happy that I managed to do everything, especially because I'm professional handball.
Is coaching an option for you?
I don't know. You know, I will never say no or never. So I'll wait until my career is over, and after that I will think about my future.
You said earlier that you like it very much. The living style in France is, yeah, well, I would say very nice, especially if you live down there in the south and you have a lot of sun. Do you feel you have settled in France? Do you feel home there, or do you want to move back to Slovenia in the future?
Oh, I don't know. I really like it here in Montpellier, but at the end, we are at home where my family is, or where my wife is and my children are. So if we decide to leave France, or to go to Germany or to Slovenia or to, I don't know, Scandinavia, then we will do so. And yes, we will start the new life there. So we can change, we can move, and of course, we can work many things, so we will see how it goes and how the life will develop.
Okay, let's talk a bit about the sport again. The French league is considered the second best in the world at the moment, I would say. Do you think it could become the best league in the world in the future?
I don't know. I think that the best league is in Germany. So it was before when I still played in Kiel, and I think that now also they have big arenas. Many people are watching handball. So this gives handball clubs something more that here in France. And here in France they started well. They have money. The cities are behind the clubs. So that's a good start, and they still need to develop a little bit. Maybe they should bring two more teams in the first league, so there will be 16 teams in the first league, and that would become quite interesting then.
Very interesting point of view. As I said, the new season is just around the corner. What teams will contend for the championship in your eyes?
Normally PSG, Paris Saint-Germain, then I hope we can battle for the championship. Dunkerque, Saint-Raphaël has a good team, and maybe there will be some surprises. I don't know yet.
Were you actually surprised that PSG wasn't able to win the title last year with all the stars they had?
Of course. Everybody asks the same questions. So I think this year they will take it, and they will take not just one. So we will see. It's going to be a difficult year for other clubs to win the title. But, you know, the ball is the ball, and we can win each game or lose it. So we will give our best, and we hope that we will win in PSG now in the Super Cup in Tunisia.
Okay, well, that's also very interesting that the Super Cup is not played in France. You lost two great players in the summer with Titi Omeyi and William Akambre, who actually went both to join PSG. What can you achieve without them, and who will replace the two guys?
Yeah, we lost great guys, really good players, but so is life. We have to play without them now, and we got Daniel Losert, which is also a great goalkeeper, and Slovenian player Borut Mačkošek, who came when William Akambre went to Paris Saint-Germain. So, of course, Borut Mačkošek is still not on the same level that William was, but he's a young player who still can develop himself into a great player. So our team has to work together, has to play as a team, and I think if we do that, then we have small chances to win maybe one or two games this season against Paris Saint-Germain.
You also have another very interesting young Slovenian player in your team, right? Jure Dolenec. What can you say about him?
Yeah.
I think he's very talented.
So Jure Dolenec and Matej Gaba, they're both young. So so we have a young team, a young Slovenian colony here in Montpellier. And they are both great players with so many potential, and they're developing their potential here. So I'm really happy that we can play together, and I hope we'll win some titles together.
We said that you lost some good players and good guys with Titi and William, but you also lost a good friend as a teammate some time ago, Nikola Karabatic, who's a good friend of you. How tough was it for you to see a good friend go through such a hard time like Nikola did?
Yeah, we played with Nikola like for 8 years together, so it was hard because he's like a brother to me, and my family, my daughter, is really connected with him. So my whole family is connected with his family also. So it was quite difficult for us, not just for me. And it was a difficult time for him, for family, and for everyone. So, but life goes on. We have to keep fighting and achieving new results.
Is it even possible to make real friends in handball, or let's say in professional sports? Do you think so?
Of course, we are real friends with Nikola, so we are talking almost each day or writing the messages. So, yeah, we played, like I said, for 8 years together. So, of course, you can develop a real friendship in sports.
Well, I hope you will become a good friend of our show, that's for sure. But thanks a lot for your time and being with us. I would like to remind everyone who tuned in that you can reach us on both Facebook and Twitter, either at facebook.com/kreisab or at kreisab.de. Maybe it could be an idea to have an international guest every week. And we are looking forward to your feedback. Thanks for listening and have a good day.
Bye.
Ja, tschüss Witt und vielen Dank nochmal, dass du mit dabei gewesen bist. Das war also unser Gespräch mit Witt Kautitschnik. Und bevor ich es vergesse, wir hatten vor der Sommerpause noch eine Quizfrage für euch. Und diese Tradition wollen wir natürlich auch in der neuen Saison fortsetzen. Wir wollten damals wissen, wer die Nummer 1 der ewigen Torschützenliste der Liga Asobal ist. Und die Antwort lautet Juanin Garcia. In dieser Woche geht es um die Olympischen Spiele. Und ich möchte gerne wissen, wie viele Goldmedaillen im Hallenhandball gingen an Mannschaften, die nicht mehr existieren. Ihr dürft uns gerne auch die richtige Antwort schicken unter facebook.com/kreisab und bei Twitter @kreisab.de. Ich wünsche viel Spaß beim Rätseln, sage danke fürs Dabeisein und bis nächste Woche.